Man soll ja ehrlich umgehen miteinander, liebe Frau Schramm. Deshalb sage ich frank und frei, als mich die Redakteurin der Sendung bat, machst du eine Sendung mit Hilde Schramm, war ich am Anfang skeptisch. Und erst als ich las, sie wollen nicht in der Öffentlichkeit als die Tochter von Albert Speer gelten, können es aber nicht vermeiden, da fing ich an, mich langsam zu interessieren für ihre Person. Sie haben in einem Interview gesagt, sie seien gefangen in der Geschichte ihrer Familie, vor allem ihres Vaters. Die Sache schieben wir mal ein bisschen nach hinten, nach ein paar Minuten kommen wir drauf zu sprechen. Ich habe eine ganz einfache erste Frage. Ihre erste Erinnerung an Heidelberg. Sie kamen 1946 dorthin, wenn ich es richtig weiß, nach einer Odyssee durch Deutschland mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern. Was war dieser erste Eindruck von Heidelberg? Können Sie sich daran erinnern?
Zumindest kann ich mich erinnern, dass mein erster Eindruck ein sehr schöner war, denn da waren die Großeltern und die habe ich sehr geliebt. Und außerdem waren wir ja mit dem Zug gefahren und ich habe durchaus wahrgenommen, ganz besonders in Hamburg, wie alles zerstört ist. Und Heidelberg war Frühling und blühte und alles schön und die liebe Großmutter war da und der liebe Großvater. Also das war ein Gefühl, aufgehoben zu sein jetzt.
Heidelberg war nicht zerstört, Haus ihrer Großeltern. Dort kamen sie unter, gar nicht so schlecht, wenn man vergleicht es mit den Deutschen in der damaligen Zeit, oder?
Nein, naja, die hatten auch nur 3 Zimmer. Die sind aber zusammengerückt und haben überhaupt nicht darüber geklagt, ja.
Und dann, sie waren 9 oder 10, dann geht man normalerweise in die Schule.
Ja, da war ich schon 10.
Ja. Ist das mit dem Namen Speer in Heidelberg gut gegangen, ohne Probleme Ihrer Erinnerung nach?
Ja, das ist gut gegangen, meiner Erinnerung nach. Ganz rückblickend, denke ich. Das ist auch deshalb gut gegangen, weil viele ja gar nicht so eine kritische Einstellung hatten. Weder zur NS-Zeit und schon gar nicht zu meinem Vater. Ja. Aber damals habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht.
Sie gingen einige Jahre auf ein Gymnasium, das Elisabeth von Tadden als Namensgeberin hatte, eine Frau, die dem evangelischen Widerstand angehörte, und eine ihrer Lehrerinnen war Dora Lux, eine Jüdin. Weshalb diese Schule? Wissen Sie, weshalb Ihre Mutter sie dorthin geschickt hat?
Nein, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass aus demselben Haus ein älteres Mädchen auch auf die Schule ging und dass ich mich sehr freute, jetzt mit ihr zusammen zur Schule gehen zu können. Also man hat als Kind ja ganz entpolitisierte Erinnerungen, so auch ich, ja. Und ich habe meine Mutter leider nicht rechtzeitig gefragt, warum sie mich dahin gebracht hat. Aber ich war da von der 6. bis zum Abitur, also sehr lange.
9 Jahre damals eigentlich, ja. Dora Lux, die Lehrerin, über die haben Sie dann ein Buch geschrieben im Jahr 2012. Was ist für Sie das Interessante an dieser Frau gewesen? Ich habe gesagt, Jüdin.
Ja, ich habe gewusst, dass sie Jüdin ist, aber sie hat nicht darüber gesprochen. Ich habe es aus Indizien erschlossen, hätte vielleicht auch falsch sein können. Sie hat ganz erstaunliche Erkenntnisse uns vermittelt, die bei mir sehr gerne aufgenommen wurden. Und war vor allen Dingen auch schon eine sehr alte, man muss sagen, gebrechliche Frau. Und sie war moderner, so schien mir, als alle anderen Frauen, die ich ringsherum kannte. Außerdem sehr liebenswürdig und ungeheuer klug. Und sie hat auch von ihrem Leben was einfließen lassen, wenn auch nur ganz wenig. Dass sie eine der ersten Abiturientinnen war, das kriegte ich irgendwann mal mit. Dann kriegte ich wieder mit, wie die Professorin in Heidelberg, wo sie studiert hat, offenbar als eine der ersten Frauen, sich über die Frauen mokiert haben. Also Weisheitszicken werden nicht gegrüßt. Das war so eine Sache, da hat sie aber dann nur verschmitzt gelächelt, ohne Zorn. Und dann hat sie auch erzählt, dass sie in Berlin war und Berufsverbot hatte. Aber noch ein paar andere Sachen über ihren Mann. Aber das waren Mosaiksteine, mehr war es nicht, ja.
Und dann haben Sie aber sich doch irgendwann mal bemüßigt gefühlt, dieses Mosaik zusammenzulegen, ja?
Was das eigentlich für eine Herkunft war und wenn sie Jüdin war, wie sie hatte überleben können in Berlin. Und auch, nicht nur war sie persönlich und auch als Erscheinung für mich sehr eindrucksvoll, sehr bescheiden und trotzdem sehr eindrucksvoll, sondern sie hat uns halt auch, wir waren im Kalten Krieg damals und sie hat mit uns das Kommunistische Manifest gelesen und hat dann aber gesagt, da und da hat aber Marx geirrt und so. Ich habe nur wenig verstanden, aber die Tatsache, dass jemand überhaupt sich für die Arbeiterbewegung interessiert hat und uns darüber aufgeklärt hat, naja, das war gänzlich ungewöhnlich damals.
Ihre Lehrer müssen jedenfalls so gut gewesen sein, nicht nur die Frau Lux.
Ja, das kann man sagen.
Dass Sie anschließend nach dem Abitur, glaube ich, in die USA gehen konnten. War das schon vorher?
Muss ich Sie korrigieren. Hm. Ich war schon als Schülerin in den USA. Ja? Da hatte ich noch gar nicht Frau Dr. Lux. Hm. Das war diese, damals nannte man es Austausch. Ja? Heute weiß ich, es war Teil des Re-Education-Programms und da kamen Teenager, also 16-, 17-Jährige, nach USA für ein ganzes Jahr und darunter auch ich.
Das kann aber für die Tochter von Albert Speer nicht so ganz harmlos gewesen sein, oder?
Also wissen Sie, ich habe mir nichts dabei gedacht, mich zu bewerben. Ja? Ja? Aber dann gab es in den USA Probleme, mich anzunehmen und die wurden dann aber auch gelöst. Und schließlich bin ich rübergefahren, aber auf dem Schiff. Da weiß ich noch, dass wir jungen Leute sehr nachgedacht haben, wie wird man uns wohl begegnen? Werden wir jüdische Leute kennenlernen? Wie wird das für uns sein? Wie wird es für die sein? Also wir haben dann schon nachgedacht. Aber erstmal war ich einfach, wollte für die Völkerverständigung arbeiten und deshalb nach USA fahren und wieder zurückkommen und dazu beitragen. Ja. Mhm. Das war einerseits naiv, andererseits auch sehr entschieden.
Und dort drüben gab es dann die Probleme, über die man auf dem Schiff nachgedacht hat?
Nein, überhaupt nicht. Ja, das war ganz erstaunlich. Und ich sage erst mal vorab, ich bin dann nach vielen Jahren zu einem Jubiläum unserer High School Graduation eingeladen worden. Und die haben auch mich gebeten, eine Rede zu halten. Das war so, ja, war schon über 2000, was kann es gewesen sein, ist auch egal. Auf alle Fälle, da habe ich Ihnen rückgespiegelt mehrere Sachen, die damals für mich so erstaunlich waren und positiv erstaunlich waren. Und eine war, dass mich nie jemand nach meinem Vater gefragt hat. Die haben mich aber nicht deshalb nicht nach meinem Vater gefragt, weil sie so taktvoll waren. Denn sie wussten gar nicht, wer mein Vater ist. Das hatte die Gruppe der Social Study Lehrers wohl beschlossen, dass sie das unter sich behalten. Sondern weil damals in den USA es völlig egal war, wenigstens in dieser Schule, was der Vater machte und wo der war. Wichtig war, ob ich viele Geschwister hatte, wie wir zu Hause sozusagen unsere Freizeit verleben und so. Es hat sie einfach nicht interessiert, wer mein Vater war.
Was haben Sie sozusagen an Immateriellem aus diesem Besuch in den USA behalten über die Jahre? Was glauben Sie?
Ganz viel, ganz viel. Ach, ich war bei einer Quäkerfamilie, die haben mich extra in eine Quäkerfamilie wohl geschickt, damit ich da auch gut aufgehoben wäre, weil man wusste ja nicht, welche Attacken oder Schwierigkeiten tatsächlich kommen. Es war ja auch mutig von der Organisation. American Field Service war das, den gibt's heute noch, mich zu nehmen. Aber es ist ja nichts passiert. Aber immerhin, ich war in einer Quäkerfamilie und die hatten ganz andere Ansichten als die Mehrheit der amerikanischen Gesellschaft. Also habe ich zumindest schon gemerkt, es gibt mehrere Ebenen in der amerikanischen Gesellschaft. Dann haben die mir erlaubt, in ein Workcamp zu gehen. Zweimal war ich da in Slums und damit zu arbeiten bei Quäkern. Also die haben auch dafür gesorgt, dass ich viele Seiten von USA kennenlerne, ja. Und ich hatte eine sehr gute Schule. Heute weiß ich, das war eine reformorientierte Schule damals, eine öffentliche Highschool. Und wir hatten einen Unterricht, der besser war als in Deutschland. Und wir haben mehr gelernt als in Deutschland. Das ist auch ein Vorurteil, dem man ja damals häufig begegnete, dass man in den USA nichts lernt. Das Gegenteil war der Fall. Wir waren methodisch besser und inhaltlich auch. Habe ich schon damals so empfunden. Und ja, war ich ja immer noch bei der Vorstellung, ich möchte für die Völkerverständigung arbeiten später und bin dann auch mal zur UNO gegangen, habe mir einen Termin geholt, wie man das am besten macht. Also immer so eine Mischung aus naiv und irgendwie auch zielorientiert und das war's dann.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit Dr. Hilde Schramm, Erziehungswissenschaftlerin, ehemalige Abgeordnete und zeitweilig Vizepräsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses. Frau Schramm, eben hat man die Erziehungswissenschaftlerin schon ein bisschen durchgehört. Jetzt müssen wir kurz ein paar Takte reden über Ihren Vater. Mein Vater ist eine komplexe und sehr schwer zu verstehende Gestalt. Zitat Ende. So zu lesen in einem Spiegel-Interview, das Sie mal gegeben haben. Er war ja eigentlich der große Abwesende in der Familie. Vor 1945 viel unterwegs, danach nochmal zwei Jahrzehnte weg. Wie gut kann man einen Vater da kennenlernen?
Man kann ihn aus Eindrücken kennenlernen. Man hat als Kind, glaube ich, ein einen ganz guten Spürsinn über die Härte oder Weichheit, mit der einem die Eltern begegnen und auch ein Verständnis, mit dem sie einem begegnen. Und ich will nicht sagen, dass ich ihn als Kind gut kannte, aber wir mochten ihn und wenn er kam, haben wir uns gefreut. Er war eher, ja, was man heute antiautoritär nennen würde in seinem Umgang mit uns, ja. Vielleicht auch, um wieder was gut zu machen, weil er ja kaum da war. Das ist ja auch so eine Reaktion, dass man da nichts verbietet, wenn man kommt. Aber später habe ich eben viel mit ihm korrespondiert. Das ist eine Form, in der frühere Generationen sich ja auch nahe gekommen sind durch Briefe, das soll man nicht unterschätzen. Und vielleicht drückt man sich da auch besser aus oder genauer aus, als wenn man immer nur so oberflächlich redet. Und als er wiederkam, da war ich schon verheiratet, hatte Kinder, so sehr viel hatte ich gar nicht mehr mit ihm zu tun. Ich wollte auch auf keinen Fall sozusagen seine fürsorgliche Begleiterin in dieser für ihn ja recht fremde Welt inzwischen werden. Das wollte ich auf keinen Fall. Ich habe mich auch abgegrenzt.
Sie haben sich in der Zeit, in der er in Spandau saß, einsaß, auch unter anderem dafür eingesetzt, dass er früher aus dem Gefängnis herauskommt. Schon wissend oder obwohl Sie wussten, was er alles getan hatte vor 1945?
Ja, also die Hauptsache wusste ich. Man hat dann später, bleibt nicht aus, dass ich immer mehr Erkenntnisse bekam. Und im gewissen Sinn hört es auch heute noch nicht auf, dass immer was Neues gefunden wird. Aber den Kern, dass er einem verbrecherischen Regime gedient hat als Minister, das verantwortlich war für die Zwangsarbeiter. Und was ich ihm, glaube ich, schon ganz früh richtig angelastet habe, ist diese Kriegsverlängerung. Ich habe immer gedacht, wenn er nicht so tüchtig gewesen wäre, was so galt er damals, da gibt es heute verschiedene Meinungen, ist völlig egal, dann wäre der Krieg nicht so lange gewesen. Und das ist ja doch fürchterlich, dass er dazu beigetragen hat, dass der Krieg so lange dauert. Ja, wenn es denn stimmt, darüber rede ich jetzt nicht.
Wenn man die Personenbeschreibungen von ihm liest, Biografien, was ich unter anderem auch getan habe, dann bekommt man den Gedanken, dass er ein ziemlich guter Manipulator gewesen ist. Würden Sie das so sagen?
Ja, das war er sicher auch, aber gegen diese einseitige Interpretation seiner Person wehre ich mich, innerlich auf jeden Fall, öffentlich selten, weil ich habe ihn eben anders erlebt und ich habe ihn als einfühlsam erlebt, ich habe ihn auch als humorvoll erlebt, ich habe ihn als umsichtig erlebt. Und dann habe ich einfach zwei Wahrnehmungen, zwei Bilder und damit muss ich auskommen. Aber ich kann nicht sagen, die eine ist falsch. Und dann ist er für mich ein Beispiel, wie Leute, die nicht autoritäre Verhaltensweisen im Privaten zumindest haben, die nicht grausam sind im Privaten zumindest, ja, diesem Regime wissentlich, was passiert, gedient haben. Das ist eine Frage, die bleibt.
Ihre Schwester Margret, 2 Jahre jünger, hat ein Buch verfasst über ihr Leben, eine Art Emanzipationsgeschichte, fast, habe ich so empfunden. Im letzten Kapitel fährt sie zurück auf den Obersalzberg und guckt sich mal an, gleicht das regelrecht ab, Kindheitserinnerungen und Wirklichkeit. Ja. Haben Sie sowas auch mal gemacht?
Ja, ich habe es auch mal gemacht, aber es kommt irgendwie nicht viel bei raus. Ja, man kann das versuchen, aber irgendwie hat sich da bei mir nicht viel bewegt.
Lassen Sie mich ganz kurz noch einmal zurückkommen. Ihr Mann, wie hat der diesen ganzen Zirkus eingeschätzt? 66, war das für ihn überhaupt?
Mein Vater. Ja? Mein Mann hat auch eine Biografie, wie ganz viele in unserer Generation, in dem die NS-Vergangenheit durch seinen Vater vertreten ist. Also man soll nicht so denken, hier der Vater war Rüstungsminister, und die anderen hatten damit nichts zu tun. Die hatten alle was damit zu tun. Fast alle, die ich kannte, hatten was damit zu tun. Insofern, ich war da gar nicht so herausgehoben, wie man vielleicht rückblickend denkt. Das war ich überhaupt nicht. Ja, habe mich auch nicht so gefühlt und nicht so verhalten. So auch mein Mann genauso. Ja, der hat es genommen, wie es halt ist. Er hat halt eine Frau geheiratet, deren Vater im Gefängnis war. Und dann kam er wieder. Andere kamen überhaupt nicht wieder. Jeder hatte was anderes. Sein Vater hat sehr wenig eingesehen. Er hat sehr mit ihm gestritten. Also das ist einfach eine Vielfalt von Biografien und Vielfalt von Relationen zu den Eltern, unterschiedlich Vater, Mutter, Großeltern, sonst was. Insofern, das ist viel weniger, wie soll ich sagen, herausragend. Ne? Oder ich habe viel mit meinem Mann über meinen Vater reden können. Das war sehr gut. Er hat mich immer unterstützt, ja. Aber weil er halt auf derselben Linie war, er wollte auch überlegen, was hat eigentlich dazu geführt und welche Traditionen sind in unserer Gesellschaft, die das ermöglicht haben, dass die Menschen mitgemacht haben, dass auch die, die es vielleicht gesehen haben, dass es nicht gut läuft, unfähig waren, sich zu wehren, bis es dann zu spät war. Also die bürgerliche Gesellschaft. NS-Geschichte ist ein Ergebnis der bürgerlichen Gesellschaft, kann man nichts machen. Und da muss man nachdenken, wie das kam, immer wieder. Und das haben wir zusammen gemacht, ja, und hatten beide Anschauungsbeispiele in der eigenen Familie, ja.
Würden Sie denn rückblickend sagen, Sie waren Ihrer Mutter näher als Ihrem Vater?
Nein, ich war meinem Vater näher. Ja, das würde ich sagen, weil die Auseinandersetzung mit meinem Vater, wie unzulänglich auch immer und auch mit der Zeit sich verändern, hat mich ja sehr geprägt. Meine Mutter hat sich politisch nicht geäußert und hat uns aber auch nicht reglementiert und nicht indoktriniert. Das verdanke ich ihr.
Ihre Schwester schreibt, eigentlich sei es ein Glück gewesen, dass ihre Mutter sozusagen mit den 5 oder 6 Kindern, die sie waren, gar nicht mehr so richtig fertig wurde und sie dadurch eine sehr freie Jugend hatte. Würden Sie das auch sagen?
Naja, das ist Nachkriegsgeschichte. Hm? Das erzählen alle, mit denen ich je befreundet war, dass keiner mehr Zeit hatte für sie und sie, wenn sie in Berlin waren, in Ruinen gefährliche Spiele gemacht haben oder sonst wo. Die Zeit nach dem Krieg war in den, das ist sehr interessant, denke ich, und erklärt einiges über unsere aller Entwicklung damals, war tatsächlich eine Zeit für große Freiheit für die Kinder, weil die Eltern entweder psychisch so befasst waren mit sich selbst, dass sie sich eh nicht kümmern konnten, das gab's auch. Andererseits bei diesem Wiederaufbau ja die Zeit auch von ihnen genommen wurde und dann allein die Nahrungsmittel beizubringen oder sowas hat ja so eine Mutter schon völlig okkupiert. Väter waren oft nicht da. Bei uns mit 6 Kindern ist das praktisch extrem gewesen, ja. Ja, wir haben viel Freiheit gehabt. Wir haben aber auch Freiheit gehabt im Denken, weil sie uns nicht indoktriniert hat. Wir haben Freiheit gehabt, was auszuprobieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für das, was dann in 50er, 60er Jahren, 70er Jahren diese Generation auch versucht hat, anders zu machen.
Als Ihr Vater zurückkam, waren Sie schon aus dem Haus. Sie haben
schon lange.
Hatten Pädagogik studiert auf Lehramt.
War doch schon lange fertig.
Waren Sie schon fertig?
Naja, ich war Referendarin.
Ja. Weshalb Pädagogik? Weshalb Lehramt?
Naja, man sucht dann so rum, wenn man nun mal die Gesellschaft verändern will, was in meiner Jugend mir evident erschien, dass es notwendig wäre, zum Besseren natürlich. Und dann sucht man irgendeinen Punkt, wo man ansetzen kann. Also damals bei der UNO, der nette Mensch, der mich empfangen hat als Teenager, hat mir gesagt, nein, Sie müssen erst was anderes lernen und dann können Sie anfragen, ob das hier Verwendung findet. Das geht nicht direkt. Hatte ich also schon mal verstanden. Und dann dachte ich, man macht Soziologie. Das war aber zu diffus für mich. Und dann dachte ich, naja, jetzt mache ich was Solides, werde Lehrerin und fange nochmal ganz von unten an, die Kinder und so weiter in einer besseren und fortschrittlicheren und emanzipatorischeren Weise zu behandeln zumindest.
Sie haben es dann in Berlin gemacht, dieses Studium. Ja, nicht in Heidelberg, hat aber was.
Naja, ich habe an verschiedenen Stellen studiert, aber letztlich war ich dann in Berlin und ziemlich viele Jahre, ja.
Und waren dann auch Lehrerausbilderin, also haben an der TU hier in Berlin sozusagen als Erziehungswissenschaftlerin gearbeitet.
Ja, das ist so viele Umwege, wie man es nimmt. Ich hatte ja die Soziologie angefangen, dann habe ich sie später noch zu Ende gemacht als Bildungssoziologie und habe mich dann beworben an der Universität. Aber auch, weil ich 2 kleine Kinder hatte und es besser zu vereinbaren war, als jeden Tag immer weg zu müssen. Also das sind lauter lange Geschichten und nicht so ganz geradlinig wie bei anderen.
Ja, ganz spurlos sind die 68er nicht an Ihnen vorbeigegangen. Sie haben mit Ihrem Mann sehr früh ein großes Haus in Berlin-Lichterfelde bezogen, gekauft, zusammen mit Kommilitonen. Und so heißt das jedenfalls, um das Konzept der bürgerlichen Kleinfamilie und die strenge Trennung von Arbeit und Familie zu überwinden. Ist das Programmregelrecht gewesen?
Ja, natürlich. Das war, also wir gehörten zu den undogmatischen Linken. Ich war aber schon Referendarin, er war schon Assistent, also wir waren keine Studierenden mehr, wir verdienten auch schon Geld und konnten uns ein damals äußerst preiswertes Haus kaufen. Das kann man gar nicht mehr nachvollziehen. Ja, wir wollten diese bürgerliche Kleinfamilie hinter uns lassen, ist schon klar. und die Kinder zusammen aufwachsen lassen von anderen Kindern. Wir wollten auch alle berufstätig sein, auch die Frauen. Bei Bedingungen, jemand anders durfte, konnte gar nicht einziehen. Die Männer genauso für die Kinder verantwortlich sein. Dinge, die heute viel weiter sind als damals. Aber damals mussten viele mit ihren Männern kämpfen deswegen. Und ich musste nicht kämpfen, weil wir ja die gemeinsam dieses Konzept hatten und auch realisieren konnten. Ja, wirklich.
Auf diese, darf ich das Wohngemeinschaft nennen in Lichterfeld?
Hausgemeinschaft
in Lichterfeld, okay.
Denn wir hatten früher gesagt Großfamilie oder Wahlverwandtschaft. Wir hatten schöne Ausdrücke dafür.
Das hält bis heute in wechselnder Besetzung noch?
Naja, mein Mann ist gestorben, die anderen beiden Mitgründer sind gestorben. Ich bin der Einzige aus der Viererteam, die das anfänglich in Wege geleitet hat. Und es wohnen jetzt 4 Leute da, die schon 77 eingezogen sind, also sehr lange. Und jetzt ist es manchmal auch eine Seniorenwohngemeinschaft. Schön ist, dass die Jungen jetzt wieder einziehen. Also ein Sohn einer Mitgründerin, meine Tochter will später einziehen und dann so wohnen. Also es setzt sich fort.
In der Flüchtlingskrise 2015, habe ich gelesen, hatten Sie zwischenzeitlich auch mal 2 syrische junge Männer bei Ihnen im Haus.
Ja, ich hatte zwischenzeitlich die beiden sehr, sehr netten jungen Männer im Haus. Und jetzt habe ich noch eine junge Frau im Haus. Und jetzt habe ich 2 Afghanen im Haus. Also sie hat nicht aufgehört. Die haben dann ihre eigenen Wege gefunden und andere Situationen. Aber das setzen wir fort. Ja, klar doch, im Haus.
Kann man sagen, das ist auch ein Experiment oder wie würden Sie sagen, das ist einfach eine logische Fortsetzung dessen, was wir damals angefangen haben?
Das ist eine logische Fortsetzung. Also es ist in der alten Besetzung mit Kindern, alle, die da waren, hatten Kinder, wir waren eine große Gruppe eigentlich und die Kinder sind natürlich längst ausgezogen. Insofern hat man erstmal mehr Platz. Dann fängt man an, dass man fragt, wie willst du einziehen, Freunde? Und es war immer ein Überangebot an Leuten, die gerne eingezogen wären. Und da wurde in der Phase gerade bei mir was frei, ja. Und das ist nur ein Minimumschritt von einem Millimeter, dann zu sagen, jetzt nehme ich keine deutschen Freunde, jetzt nehme ich Geflüchtete. War ganz, überhaupt keine Sache, ja.
Haben Sie noch Kontakt mit den beiden?
Aber natürlich, denen geht's gut. Sind beide, das waren Akademiker, die haben beide ihre Examen nachholen können, haben jetzt Stellen, der eine an der Charité, der andere als Zahnarzt. Jetzt habe ich 2 junge Leute, die machen Ausbildungen. Also sind alles Leute, die sich sehr bemühen, klarzukommen und zielstrebig sind und es geht gut.
Bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch, SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Hilde Schramm, Erziehungswissenschaftlerin in Berlin, ehemalige Abgeordnete, Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses. Bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch, Frau Schramm, sind mir mehrere ungewöhnliche Projekte aufgefallen, die Sie im Laufe Ihres Lebens angepackt haben. Zum Beispiel die Stiftung Zurückgeben in den 1990er Jahren. Zurückgeben ist wörtlich zu nehmen, denn es ging um die Rückgabe von Bildern, von Kunst, die Ihrem Vater gehörte. Gemälde der Romantik, die er zwischen 33 und 43 erworben hatte, mit Geld für seine Arbeit als Hitlers Leibarchitekt, Chef Städteplaner, Rüstungsminister. Für Sie schmutziges Geld und deshalb zurückgeben? Genau das?
Ja, so ist es. Ja. So ist es.
Sie wussten, dass die Bilder zweifelhaften Ursprungs hatten oder hatten das Gefühl, das Geld konnte...
Nein. Damals war ich schon informiert genug, dass ich wusste, dass viele Kunstwerke jüdischen Besitzern abgenommen oder auf anderen Wegen nach ihrer Deportation in die Hände des Staates und in Auktionen kamen. Und als das anstand, diese Bilder, ein Teil dieser Bilder zu erben, dann habe ich gesagt, die will ich nicht, ja. Er wusste aber noch gar nichts über sie. Es scheint so zu sein, dass keins aus jüdischem Besitz ist, aber es bleibt für mich trotzdem, dass es in der Zeit erworben wurde von dem Geld, was Dienste des Unrechtsstaates verdient wurde. Also ich habe es nicht davon abhängig gemacht, letztlich eine Herkunft zu finden. Ja, die gibt es immer noch.
Ja,
die,
zurückgeben. Und die, wie läuft die Stiftung?
Naja, wir hoffen immer auf Spenden und Spenderinnen. Wir kriegen auch welche, aber wir könnten mehr kriegen und also es ist auf niedrigem Niveau geblieben, weil eben nicht so viele sich angesprochen fühlten, wie wir gehofft hatten, weil zweifellos in vielen Haushalten und in vielen Biografien, es dreht sich dann letztlich nicht mehr um Zurückgeben nur von Sachgegenständen oder den Wert entsprechend, sondern es dreht sich auch um nachzudenken, der eigene Familie, wie die Karrieren entstanden sind und wie Vorteilsnahme auf sehr unterschiedlichen Ebenen in den Familien zu finden ist. Das wäre ein eigenes Thema für sich. Aber ich denke, es sind sehr viele Menschen, die auch gut Geld geerbt haben oder Gegenstände geerbt haben, die sich fragen könnten. Einige fragen sich, wo das hergekommen ist, und andere fragen sich nicht. Insofern ist die Stiftung nicht sehr gut ausgestattet mit Geld, aber wir schaffen es jedes Jahr, ja, Projektförderung an jüdische Frauen zu geben.
Ja. Sie haben damit quasi die Restitutions- und Arisierungsdebatten der 90er und Nullerjahren sehr früh aufgefangen und vorwärts gebracht.
Ehrlich gesagt, das gab es die damals gar nicht.
Zu früh vielleicht, ja.
Ja, da hört ihr jetzt der Erfolg jetzt kommen können. Ist ja auch kein Misserfolg. Es ist nur ein Zeichen über die Gesellschaft. Wobei ich auch immer sage, es gibt viele Formen, sich damit auseinanderzusetzen und es muss keine Spende für die Stiftung zurückgeben sein. Aber nee, das stimmt schon. Damals gab es zu diesem Themenkomplex, weil wir ja auch Alltagsgegenstände im Blick haben und nicht nur die ganz berühmten Kunstwerke, die in Museen sind, solche waren ja auch nicht meine Sache. Nein, das war kein Thema. Aber mit diesem Thema rückt es ja wieder nah an die eigenen Biografien, mit unterschiedlichem Ergebnis, man will nichts davon wissen, oder mit dem Ergebnis, dass man überlegt, was kann ich machen, an welcher Stelle kann ich zeigen, dass ich was verstanden habe. Ja.
Ein zweites Projekt, auch das eigentlich fast vor seiner Zeit, war Kontakte für russische Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg. Quasi dann auch vor der großen Stiftung der deutschen Industrie?
Ja.
Also, oder ja, nebendran, wie würden Sie das sehen?
Das war schon davor, dass wir meinten, dass die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und der NS-Schuld gegenüber der Sowjetunion im Westen sehr wenig, will nicht sagen gar nicht, aber sehr wenig da war. Aber der eigentliche Schub war dann, nachdem diese Stiftung gegründet war für Zwangsarbeiter, weil wir nämlich auch erst 2 Jahre später entdeckten, dass die Kriegsgefangenen, die Zwangsarbeiter waren, nicht berücksichtigt wurden. Und das war für uns völlig unverständlich, denn die haben Zwangsarbeit geleistet wie die anderen und es waren die Gruppe mit den schlechtesten Bedingungen unter den Zwangsarbeitern und die waren per Gesetz ausgeschlossen. Auch uns, muss man betonen, uns, das ist im Wesentlichen Ebert Ratzuweit und ich, der gestorben ist, aber auch noch andere von dem Verein. Wir hatten uns bei der Gründungsgeschichte zu diesem Fonds nicht eingemischt, weil wir gar nicht auf die Idee gekommen wären, dass eine Gruppe, nämlich die sowjetischen Kriegsgefangenen, ausgeschlossen würden. Wir haben uns da gar nicht drum gekümmert. Und als wir es dann 2 Jahre später entdeckten, haben wir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Warum haben wir das noch nicht mal wenigstens gemerkt und versucht, eine Kampagne speziell für die zu machen?
Ja. Die fliegen unter dem Radar, nach wie vor.
Ja.
Aber die Stiftung gibt es nach wie vor. Denn ich habe über sie ihren Kontakt bekommen.
Naja, das
bekommen.
Ist ein Verein. Ja. Das ist keine. Die schicken jetzt Geld. Also wir haben da viel erreicht. Das sehe ich selbst so, auch in der Öffentlichkeit. Die Zeit war überreif dafür. Also die Bereitschaft, wenn man einem Journalisten damals sagte, die haben ja gar nichts gekriegt, dann sagte der genau wie wir, das kann doch nicht wahr sein. Das war aber dann ein Motiv für ihn, das aufzugreifen oder für sie. Also wir hatten in vielen Regionalzeitungen, auch von Orten, die in der Region sind, Resonanz und viel mehr als für Stiftung zurückgeben, Spenden und konnten damit zivilgesellschaftlich, ja, alle, die noch erreichbar waren, erreichen. Das muss man schon so sagen. Und letztlich hat jetzt der Bundestag, aber es ist sehr viel zu spät und es lebte kaum noch einer, auch auf eine Petition, die auf uns zurückgeht, sie dann wenigstens als NS-Opfer anerkannt und den ganz wenigen, die noch lebten, eine geringe Kompensation zukommen lassen. Also das ist auch eine Geschichte, die viel über die Bundesrepublik aussagt und den Umgang mit NS-Opfern. Ja, das ist eine schlimme Geschichte.
Hilde Schramm, heute zu Gast bei den SWR2 Zeitgenossen. Das dritte und jüngste Projekt, Frau Schramm, beschäftigt sich mit dem Südosten Europas, wiederum mit Opfern des NS-Regimes, dieses Mal aus Griechenland. Erzählen Sie, was fehlte Ihnen da? Wie kamen Sie auf diesen Gedanken? Was war der Anlass?
Ja, der Weg war, dass Freunde von mir und ich empört waren, wie die deutsche Regierung, federführend in dem Fall für die Europäische Union, mit der neu gewählten Syriza-Regierung umging. Also das war nicht nur herablassen, das war nicht nur, sollen erst ihre Schulaufgaben machen, das war das Gegenteil von Unterstützung. Und wenn man ein bisschen politisch denkt und wenn man längerfristig politisch denkt, und ich bleibe bei diesem Standpunkt bis heute, dann hätte man sehen können, dass da eine reformorientierte, gewiss linke, aber keineswegs kommunistische, schon auch nicht sozialistische, sondern Gesellschaftsaufbruch war, die dieser Syriza-Partei überraschend und sehr schnell zu einer Mehrheit verholfen hat, weil in Griechenland so viel im Argen lag. Und der kritische Teil der Gesellschaft wollte, dass sich da was ändert. Und diese Partei und diese Leute standen dafür. Ja? Und da kann man doch einfach wissen, dass man solche Aufbruchsstimmungen in einem Land, was wirklich sehr viele Fehler selber gemacht hat, ja, unterstützt und denen jetzt nicht sozusagen fast die Gurgel umdreht und sie mit Sparmaßnahmen traktiert, die zu Lasten der Bevölkerung gehen und jetzt natürlich auch dazu geführt haben, dass diese Regierung nicht mehr gewählt wurde, sondern wieder die Alten kommen, die Konservativen. Das sind wieder die alten Clans und das waren nicht die alten Clans, ja. Und ist mir unverständlich, wie man eine solche, man redet ja von Nachhaltigkeit, Verantwortung und sonst was, so eine kurzschrittige Politik machen kann, da die Armutszahlen hochschellen zu lassen, die Verzweiflung der Leute, die Ökonomie auch, gewiss, die war sowieso im Argen, aber noch mehr zu zerstören und diese Sparmaßnahmen zu erzwingen. Man hätte immer da, wo gute Ansätze waren, und da waren viele, sehr unterstützen müssen, mit Geld, mit auch mit Beratung. Und die Bereitschaft, das alles, vieles zu ändern, war ja da. Und weil die immer nach Hause kamen mit leeren Händen und mit neuen Zwangsmaßnahmen, die wiederum die Bevölkerung jetzt nicht die Reichen traf, sondern die Mehrzahl, auch die ganz Armen, ja, Obdachlosigkeit ist ungeheuer gestiegen in der Zeit, dann war verständlich, wenn es auch bedauerlich ist, dass die Hoffnung verlieren, dass diese Regierung was erreicht. Und das Ergebnis ist jetzt, und vermutlich auch wenn die staatlichen Wahlen kommen, sind so, dass vermutlich die Mehrzahl der Leute kein Vertrauen mehr hat, dass sie was hinkriegen.
Die Bundesregierung ist natürlich nach den ganzen Diskussionen mit verschiedenen anderen Ländern auch längst vorbereitet, wenn jemand kommt wie Sie und sagt, Respekt für Griechenland, so heißt der Verein. Dann wird auf Abkommen verwiesen aus den 50er, 60er, 70er Jahren, zum Teil mit Regimen äußerst zweifelhafter Herkunft. Sie lassen das nicht gelten.
Na, da gibt es nicht viele Verweise. Es gibt einmal eine Zahlung als humanitärer Beitrag, nicht als Rechtsanspruch. Da kriegte nachher pro Person, und haben sie ungefähr 100.000 angemeldet, im Durchschnitt kriegten die 1.200 D-Mark. Es ist nicht gerade viel. Und sonst kriegten sie nichts. Kriegten wirklich einfach nichts, ja?
Liegt das an den merkwürdigen Beziehungen Griechenlands als NATO-Mitglied in der Vergangenheit? Oder würden Sie sagen, über den Tisch ziehen lassen?
Beides. Also die waren immer in der schwächeren Position. Die hatten innenpolitische Probleme. Erst den Bürgerkrieg, dann hatten sie diese Diktatur. Also war das dazwischen. Also die waren kein starker Staat in dem Gefüge, die dann bei der NATO sich wiedergefunden haben, im Westblock. Aber ich denke wirklich, wenn man alle Staaten anguckt, gegen die Deutschland gekämpft hat, die sie überfallen hat, im Zweiten Weltkrieg, und ich rede jetzt nur von den Staaten, die dann im, ich sag jetzt Westblock, landeten, hat Griechenland am wenigsten gekriegt und wurde am wenigsten berücksichtigt, die Kriegsschuld, die da besteht, ja.
Ihr Verein heißt ja auch nicht Geld für Griechenland,
nein,
sondern Respekt für Griechenland. Was ist denn da der Unterschied?
Naja, wir haben ja gar nicht angefangen, dieses Thema aufzugreifen. Wir wussten auch, wie schwierig das ist. Es ist verdammt schwierig mit den hohen Forderungen, die griechische Regierung stellt und mit den auch der starken Kollaboration, die in Griechenland war. Auch intern in Griechenland ein schwieriges Thema. Wir haben nicht damit angefangen. Wir haben angefangen, Solidaritätsarbeit zu machen. Wir haben richtig großes und ich weiß inzwischen ein wirklich tolles Projekt zu Energiesparen und Klimaschutz an Schulen initiiert. Athen, die Stadt Athen hat es gerade neulich vorgestellt, das ist hervorragend mit 70 Schulen und 200 Lehrern und solch ein Elan, das hält auch an. Also das ist schön. Wir haben ein Team auf Lesbos seit 4 Jahren jetzt. Da ist die Vorhölle für meine Begriffe und die machen, was sie können. Das ist sehr schwere Arbeit. Und wir haben ein Team in Athen für Flüchtlingshilfe zur Unterstützung dort. Aber wir haben Verschiedenes. Und dann war immer dies im Hintergrund. Ja, und dann, angeregt durch eine Veranstaltung, die ich moderiert habe zu Thessaloniki und der jüdischen Bevölkerung früher und dann deren Ermordung, dann war es einfach so dringend, dass man jetzt das angeht, auch wenn es, wie soll ich sagen, in der Bevölkerung vielleicht erstmal randständig ist, aber wir wollen halt dazu beitragen, dass mehr Teile der Bevölkerung sich damit beschäftigen. Und wir haben jetzt ja auch schon für unser Positionspapier, über deren Inhalt ich gerne noch gleich ein bisschen was sagen würde, haben wir ja auch schon relevante Unterstützung bekommen. Ja. Und ich denke, ich kann schon sagen, dass wir sehr guten Kontakt mit der Fraktion der Grünen Bundestagsabgeordneten haben und die werden auch was draus machen.
Ja, es geht jetzt darum, sozusagen über das Parlament Regierung etwas zu bewegen, um sozusagen die Dinge ein bisschen auf die Füße zu stellen und langfristig und nachhaltig zu machen.
Ich glaube, ich habe immer Kampagnen gemacht, wo es um beides ging, nämlich in der Bevölkerung die Meinung auch zu beeinflussen durch Informationen und durch Veranstaltungen und so weiter, über Medien, wie Sie jetzt, also die Öffentlichkeitsarbeit im weiten Sinn, die zivilgesellschaftliche Energie, die da ist und bei vielen ja auch manchmal sogar darauf wartet, dass sie eine Idee kriegt, was sie machen könnte, das die zu motivieren. Und dann aber auch im Parlament eine Debatte zu erzeugen. Wir haben einige Forderungen herausgegriffen und damit das Schweigen auch zwischen den Regierungen zu brechen. Also erstmal das Schweigen in der öffentlichen Politik, und aber auch das Schweigen, weil Ziel ist natürlich, dass dann der Abgeordnete des Bundestags oder die Regierung mit der griechischen Regierung zu all diesen Fragen erstmal einen wohlwollenden Kontakt aufnimmt. Das kann man nicht sagen, dass der jetzt da ist. Ja.
Also wir sind noch in einem Vorstadium sozusagen. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, die Deutschen sehen Griechenland als Urlaubsland. Ja. Sie verstehen gar nicht, was da vor 70 Jahren los war, vor 75 Jahren. Ja. Und dass das eine mit dem anderen zu tun hat, die Armut von heute, hat etwas mit dem Zustand von damals zu tun. Und diese Brücke,
Beraubung war so ungeheuerlich, Die sind über Jahrzehnte zurückgeworfen worden. Dann hatten sie noch den Bürgerkrieg anschließend.
Ja. Und das ist aber, glaube ich, das ist ein langfristiges Projekt. Ja, ja. Da werden Sie noch heftig dran bohren
solange
müssen.
Solange ich kann, mache ich das. Also, weil bei solchen großen Themen ist immer die Frage, findet man Einstiegsstellen, die auch eine Chance auf Realisierung haben? Und da haben wir 3 Einstiegsstellen versucht zu formulieren und mit denen versuchen wir jetzt auch Politik zu machen, aber auch Veranstaltungen. Und diese Einstiegsstellen sind nicht identisch mit den Rückzahlungsforderungen Griechenlands, weil da geht die Jalousie immer gleich runter. Aber wenn ich zu diesen noch was sagen darf, dann ist meine Position dazu, dass die jetzt so angeschwollen sind und so hoch sind, liegt eben daran, dass über Jahrzehnte nichts bezahlt wurde. Ja, das wurde ja alles bis auf die Zeit nach dem Friedensvertrag verschoben. Und dann häuft sich das so an. Und deshalb ist es das Versagen der eigenen deutschen Politik, dass jetzt diese Riesenforderung kommt. Also muss man Einstiegsstellen finden. Und wir bemühen uns, durch 3 Forderungen diese zu erreichen. Wichtigste ist für mich vielleicht, weil es auch ein bisschen neuer Ansatz ist, dass man Entwicklungsfonds für den ländlichen Raum konzipiert und auch finanziert und weitgehend aber dann in die Hände der dort Wohnenden, also im Ausweis ist klar, Kommission gibt, dass sie besonders die Märtyrerdörfer, aber auch andere Dörfer, die zerstört worden sind, dass sie ihre Lebenssituation verbessern können, dass sie möglicherweise auch wieder junge Leute anziehen können. Das ist wie immer in Dörfern, die keine Arbeitsplätze mehr bieten, gehen die Jungen weg. Das scheint mir ein Ansatz, der würde sowohl gegenwärtig sehr gut in die Landschaft, was in Griechenland Not tut, passen. Man kann auch sagen, es wäre eine nachgeholte Wiederaufbauhilfe, denn die hat nicht stattgefunden.
Ja. Mit Märtyrerdörfern meinen Sie die Dörfer, in denen es deutsche Kriegsgräuel gegeben hat? Das muss man erklärend dazu sagen. Ja. Etwa 100 Dörfer sind damals von den Deutschen bei verschiedenen Gelegenheiten als Rachemaßnahmen gegen Partisanenaktionen zerstört worden. Das ist etwas, was die Griechen ungeheuer beschäftigt bis heute. Ja. Da kann man das so einfach zusammenfassen.
Ja. Also ich muss in einer Sache das erweitern. Insgesamt sind 1000 Dörfer und kleine Städte zerstört worden. Und dann gibt es eine Kommission, die mit bestimmten Kriterien, die sehr hoch gesetzt sind, und deshalb kommt die Zahl, es sind jetzt über 100, die haben eine herausragende Stellung. Die sollen auch sicher in der griechischen Geschichte diese Erinnerung wachhalten, durch ihren Namen und durch ihre Maßnahmen, die sie vor Ort ergreifen mit Denkmälern und so weiter. Aber es gibt eben ganz viel andere. Und wir wollen vorrangig an die Märtyrerdörfer denken, aber es bahnt sich schon an, dass wir auch andere im Blick haben, um tätig zu werden, ja.
Frau Schramm, wenn man das alles schön zusammenzufassen versucht, dann merkt man, Sie haben ungeheuer politische Projekte im Hintergrund.
Politische Projekte. Das habe ich immer.
Haben Sie mal überlegt, wo das herkommt? Ist das auch ein Erbe Ihres Vaters im Endeffekt?
Nee? Das weiß ich nicht. Also ich denke,
oder der Familiengeschichte?
Ich habe ja schon beim Abitur und schon in den USA den Wunsch gehabt, zur Verbesserung der Gesellschaft, zur Veränderung beizutragen. Aber da hatte ich doch schon auch einiges kapiert, wenn auch anders als heute, was alles fürchterlich falsch gelaufen ist. Ja, es stimmt schon. Weil ich aber auch relativ viel weiß, scheint so zu sein, dass ich immer mal Lücken finde, die die anderen dann noch nicht gefunden hatten. Ja, das kann man vielleicht fast so sagen. Aber es gibt immer noch Lücken, die andere finden, ja. Und finden müssen. Und unsere Nachkommen auch noch. Also, ist schwer zu erklären. Aber in meiner Generation gibt es viele, die hochmotiviert waren. Und als er die Frage, warum habe ich mir es zugetraut? Und das weiß ich auch nicht. Ich bin als Kind im Vergleich mit anderen gut weggekommen. Ja, ja, das muss ich sehen.
Sie waren, das hat mich auch mal kurz erwähnt, hier in Berlin in der Stadtpolitik, also Landespolitik, würde man sagen, aktiv. Diese Zeit ist aber vorbei, weil die Grünen sich auch weiterentwickelt haben, hier Alternative Liste.
Na, die haben mich neulich mal eingeladen, da war ich auch, hab mich gefreut. Ich sollte und durfte über diese Kampagne da berichten.
Respekt für
Deutsche Kriegsschuld und Verpflichtungen gegenüber Griechenland. Und habe ich sehr gerne, nur kurz, aber gemacht. Also ich bin weg, aber wieder auch nicht ganz weg. Einige erinnern sich an mich, andere entdecken mich vielleicht auch neu, weil wir ja auch Sachen machen, die ja durchaus in die Konzeption der grünen Politik passen. Aber wir sind parteiübergreifend. Aber es ist schon so, dass wir am meisten Rückhalt dann bei den Grünen finden mit diesen Sachen, ja.
Wie ist das Verhältnis zu Ihren Geschwistern? Der älteste Bruder, Albert, ist gestorben.
Da hatte ich sehr gutes Verhältnis, ja.
Und sind noch 4 weitere dort? Wie ist das? Man trifft sich nach wie vor?
Also telefoniert? Eher alles auseinander und jeder anders, ja. Das ist nicht so viel Gemeinschaftlichkeit. Ja.
Und Ihre eigenen Kinder, die natürlich längst erwachsen sind, Sie haben wahrscheinlich auch Enkel, ist da die Hypothek Speer endlich weg?
Bei meinem Sohn ist sie... Nein, die ist nicht weg, aber die haben einen distanzierteren Umgang damit. Aber mein Sohn beschäftigt sich auch wissenschaftlich über diese Zeit und die Nachfolgegeschichte. Der bleibt am Thema. Der wirft mir dann immer mal vor, dass ich meinen Vater zu gnädig sehe. Ja. Naja, gut. Meine Tochter ist auch sehr engagiert. Und ja.
Sie waren gerade mit ihr in Griechenland.
Die Tochter war jetzt nicht in Griechenland.
Sie waren alleine, machen Sie das noch mit 82?
Naja, ich war in Griechenland, weil ich da lauter Projekte, ich habe Ihnen ja einige gesagt, ich bin ja im Vorstand, da muss man sich ja manchmal kümmern. Ja. Ich war wegen dieser Projekte jetzt da. Na, ich bin auch gut in Form, also habe ich Glück.
In den SWR2 Zeitgenossen heute zu Gast Hilde Schramm, Berliner Erziehungswissenschaftlerin, ehemalige Abgeordnete, Friedensaktivistin, Stifterin von Initiativen zur Aufarbeitung des Unrechts, das im Zweiten Weltkrieg geschah, und weiter voller Ideen und Projekte. Frau Schramm, herzlichen Dank für Ihre Zeit.